Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Nachdem wir uns zuletzt dem Moderecht gewidmet haben, geht es nun wieder in einen Bereich, in dem ich mich zu Hause fühle. Es geht um den Data Act und Daten als Geschäftsmodell. Bei mir sind heute zwei Experten bei datengetriebenen Geschäftsmodellen. Zum einen Hubertus von Rönne, von Hause aus Anwaltskollege, vor allem aber selbstständiger Digitalisierungsberater und Begleiter bei datengetriebenen Geschäftsmodellen. Treuer Hörer mögen jetzt denken, den kenne ich doch. Und in der Tat, Hubertus war schon in Folge 47 zu Gast, als wir unter dem Titel Sharing is Caring, der Data Act in der Praxis, eine kleine Einführung in den Data Act gemacht haben. Hallo lieber Hubertus, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo Martin, freut mich sehr, wieder dabei zu sein, und wir sind ja inzwischen schon ein gutes halbes Jahr weiter, insofern wird es, glaube ich, spannend, was wir heute aus der Praxis zu hören haben, wie sich der Data Act weiterentwickelt. Freue mich auf das Gespräch.
Genau, ja, gemeinsam mit Hubertus beraten wir bei digitalen Geschäftsmodellen. Hubertus eben eher aus der Business, aus der strategischen Sicht, wir aus der rechtlichen Perspektive. Und bei uns ist heute ein Gast mit besonderer Expertise. Bei uns ist nämlich Michael Tegmeier, Gründer und Geschäftsführer von Turbit, dem führenden KI-gestützten Überwachungssystem für Windkraftanlagen. Was das genau macht, wird uns Michael sicher gleich genauer erklären. Ja, hallo Michael, erstmal schön, dass du uns hier heute Rede und Antwort stehst.
Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, hier dabei zu sein.
Mein Name ist Martin Schirmbacher. Ich bin Partner im Team IT von Herting Rechtsanwälte und Host dieses Podcasts, überraschenderweise. Jo, ich würde sagen, wir steigen mal ein, indem du, Michael, uns und den Zuhörern kurz erzählst, was du und Turbit eigentlich machen. Und dann steigen wir mal ein, wo da die Daten sind und welche Datenthemen es da so gibt.
Ja, total gerne. Also, wie du schon ganz schön gesagt hast, Turbit hat erstmal mit Windindustrie zu tun. Wo kommen wir her? Vor einigen Jahren haben wir erkannt, dass wir auf jeden Fall 100% erneuerbare Energien entwickeln müssen weltweit und vor allem aber auch in Deutschland. Und damals habe ich und meine Co-Gründer uns überlegt, was müssen wir tun, um das zu beschleunigen? Und die Branche, die Windenergiebranche, ist ja eine sehr junge Branche, wenn man sich das mal global anschaut. Und sie hat sich rapide weiterentwickelt. Insbesondere sind die Windenergieanlagen immer größer geworden und produzieren immer mehr Energie. Wenn aber so eine Windenergieanlage größer ist, dann hat sie auch mehr Belastung, oder in anderen Worten, wenn sie dann mal stillsteht, weil irgendwas kaputt ist, dann ist der Energieausfall auch immer größer. Und diese Entwicklung, die geht immer weiter, onshore, offshore, und das führt einfach dazu, dass die Anlagenbetreiber oder Besitzer immer mehr Risiken haben. Im Detail ist das alles ein bisschen komplizierter, können wir auch noch mal reingehen, wie dann auch Daten da helfen, diese Barrieren sozusagen zu öffnen. Und was man aber verstehen muss, ist, dass die Risiken, so eine Windenergieanlage zu besitzen, immer weiter steigen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, welche Risiken sind das? Was führt zu so einem Stillstand einer Anlage? Und wie kann ich die möglichst effizient, ohne großen Kostenaufwand, idealerweise nur mit Software und nicht, dass ich noch irgendwie neue Hardware verbauen muss, überwachen und dann halt am Ende des Tages auch diese Risiken einstellen? Und dazu haben wir eine Software entwickelt, beziehungsweise eine KI, die automatisch alle Daten, die auf so einer Windenergieanlage anfallen, überwacht. Das heißt, wir schauen uns an, welche Betriebsparameter laufen sozusagen aus dem Ruder. Da kann man sich anschauen, eine Temperatur von einem Getriebe oder eine Temperatur von einem Lager, aber auch die Energieproduktion als solche dieser Anlage. Und wenn dann irgendetwas nicht so läuft, wie sich die Anlage normalerweise läuft, dann schlagen wir hier Alarm. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch eine Klassifizierung des Alarms und auch eine Bewertung des Alarms hinsichtlich der Priorität. Alles automatisiert mit KI und neuester Technologie. Wir benutzen sogar auch schon die neuen Large Language Modelle, und super spannendes Feld. Und am Ende des Tages führt das dazu, dass, wenn man so eine Windenergieanlage besitzt, ich weniger Risiken habe, sie wird besser versicherbar. Ich habe insgesamt als Investitionsprojekt einfach einen besseren Business Case, wie man so schön sagt. Und daran arbeiten wir. Und das ist unsere Mission, dass wir halt die Anlagen, insbesondere die Windenergieanlagen der Erneuerbaren, effizienter machen und dadurch die Entwicklung zu 100% Erneuerbaren beschleunigen.
Okay, prima. Vielleicht kurz zusammengefasst, also bei so einer Windenergieanlage fallen ja alle möglichen Daten an. Vielleicht wiederholst du nochmal kurz, oder was sind für euch die entscheidenden Daten und wo kommen die her? Es hört sich jetzt irgendwie eine dumme Frage an, aber irgendwie, sie müssen ja erstmal zu euch kommen und in eure Software kommen.
Ja, das ist eine total gute Frage und auch total berechtigt. Vielleicht mache ich mal so einen kleinen Grundkurs in, was ist überhaupt eine Windenergieanlage, damit wir, wenn wir jetzt gleich ein paar Begriffe sagen, man so ein bisschen versteht, was da wo ist.
Und Michael, erzähl auch ruhig dazu noch, wer die Player sind.
Ja, gerne.
Ich glaube, das hilft auch. Ne? Wer sind eure Kunden? Wer ist sonst beteiligt? Wer sind die Key Stakeholder? Das hilft uns, glaube ich,
genau.
Bild zu verschaffen.
Also erstmal technisch betrachtet ist ja so eine, wie andere sagen, so ein Spargel mit Rotor in der Landschaft. Oder anders gesagt, eine Windenergieanlage hat einen Turm, ne, weil oben ist der Wind schneller und dadurch kann man da mehr Energie ernten. Dann hat das die Windenergieanlage einen Rotor, der dreht sich. Diese Blätter, die kann man auch drehen, ähnlich wie so ein Flugzeugflügel im Wind. Das nennt man dann Pitchen. Wenn die Anlage in den Wind gedreht wird, das heißt in den Himmelsrichtungen, dann nennt man das Yawen. Die Gondel kann dann mit Motoren in eine Richtung gedreht werden. Und dann ist je nach Typ der Anlage meistens oben ein Generator verbaut, und dieser Generator, je auch nach Bauart, hat vorher noch ein Getriebe. Also der Rotor dreht sich ja relativ langsam, aber der Generator will sich oder sollte sich schnell drehen, und dann ist dazwischen ein Getriebe. Und dann gibt's noch ganz viel Elektrik und Messelektronik zum Wind, Wetter und so weiter. Aber so jetzt mal ganz schnell zusammengefasst ist das so technisch der Aufbau einer Anlage. Und von den Playern her ist das historisch so gewachsen, dass es gibt Anlagenhersteller oder auch OEMs genannt, Original Equipment Manufacturer, die diese Anlage bauen. Dazu gehört dann auch Know-how über den Controller, also wie diese Anlage gesteuert wird. Das ist mittlerweile ziemlich, ziemlich kompliziert. Aber auch wie das Design der Anlage ist, wie die Blätter designt sind, damit sie möglichst effizient laufen. Das so bestimmt noch ganz, ganz viel mehr, was der OEM macht. Dazu bietet er auch Service an zu Vollwartungsverträgen, also so ein Modell, wo dann komplett alles beserviced wird, was so diese Anlage, was da so kaputt gehen kann. Dann haben wir unabhängige Service Provider, die jetzt nicht unbedingt OEMs sind. Dann haben wir die Betreiber oder Besitzer der Anlagen, die so ein Windenergieprojekt betreiben. Dann gibt es die Projektierer, die Flächen suchen, sich die Anlage aussuchen und den Hersteller aussuchen, die Anlage bauen und dann eventuell selber weiter betreiben oder wieder verkaufen, sodass dann jemand anders die weiter betreiben kann. Dann haben wir natürlich Banken, die das Ganze finanzieren, die gucken, dass sie möglichst ihr Risiko auch minimieren der Finanzierung. In Kombination dazu gibt es dann Versicherungen, die Restrisiken versichern. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendjemanden vergessen. Vielleicht fällt mir da noch jemand ein, aber die Branche so genommen ist sehr arbeitsgeteilt. Am Ende des Tages sind so Windenergieanlagen ein Investitionsprojekt, so ein bisschen wie eine Immobilie auch, kann man sagen. Man hat ein hohes Anfangsinvestitionsvolumen, dann eine Laufzeit von circa 20 Jahren, 25 Jahre. Dann wird das manchmal repowered oder wieder abgebaut, die Anlage. Und Ziel dieses Investments ist, eine Rendite zu erwirtschaften, jetzt mal aus rein finanzieller Sicht. Genau.
Ja, sehr schön. Jetzt hattest du schon gesagt, die Daten, die da anfallen, die kann bis zum Wetter gehen, ne? Also und da stellt sich ja, sagen wir mal, wenn wir uns dem vorsichtig nähern, was sind das für Daten, wo kommen die her und so weiter, ja, so ein bisschen die Frage, wer hat eigentlich Rechte an diesen Daten und wer entscheidet von den ganzen Playern, das wird ja nicht die Bank sein, dass ihr da jetzt eigentlich mitmischen dürft. Also wie kommt ihr sozusagen ins Spiel? Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass der, den man wohl Betreiber nennen würde, der Anlage, das kann der Landwirt sein, der zwei Mitglieder sich auf seinen Felder stellt, kann aber auch ein Stromkonzern sein oder ein Windparkbetreiber in Offshore, ja, die halt ein riesiges, die dort viele, viele Windkraftanlagen haben. Wie kommt ihr da ins Spiel?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil viele, oder man könnte denken, so, ich bin jetzt OEM, ja, und ich habe die Anlage gebaut, und dann müsste ich ja eigentlich auch ziemlich gut wissen, wie die Anlage funktioniert, wann sie kaputt geht, und ich mache ja auch noch gleichzeitig die Wartung. Und es ist tatsächlich so, dass durch diese steigenden Risiken, die ich ganz am Anfang genannt habe, das Modell Vollwartungsvertrag nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht früher mal funktioniert hat, als die Anlagen noch klein waren und auch, ich sag mal so, ein bisschen mehr Metall verbaut wurde und alles ein bisschen mehr so ausgelegt wurde, dass das länger hält. Heute muss man viel effizienter bauen. Und was jetzt in der Branche passiert ist, dass der Vollwartungsvertrag, also das ist ja quasi eine Versicherung, dass alles, was kaputt geht, der OEM wieder repariert, ohne zusätzliche Kosten für den Betreiber, dass dieses Modell eigentlich nicht mehr so funktioniert, weil auch der Hersteller, der OEM jetzt sagt, nee, ich bezahle gewisse Schäden nur bis zur Summe X. So. Und alles drüber hinaus muss ich als Betreiber dann doch selber bezahlen. Warum ist das jetzt wichtig? Weil jetzt entsteht dadurch ein Bedarf einer unabhängigen Bewertungsstelle, die auch möglichst effizient arbeitet, die in diesem Fall Turbit ist, um auf die Daten zu schauen, zu gucken, wirklich tief zu verstehen, wie geht's der Anlage, wann geht was kaputt, um dann allen Akteuren in der Branche diese Transparenz zu schaffen und ich sag mal so, gewisse Interessenskonflikte halt auch zu eliminieren. Interessenskonflikte, die eigentlich zu einer Ineffizienz der Branche insgesamt geführt haben. Das kann sein, dass aus Vertragsoptimierungsgründen der Hersteller eine Wartung anders gerne machen möchte, als vielleicht der Betreiber. Der Betreiber möchte den Energieoutput optimieren. Der Wartungsvertragsgeber möchte eher seine Kosten einsparen. Und da gibt es manchmal ganz natürlich verschiedene Interessen, gar nicht aus Bösartigkeit hinaus, sondern einfach, weil die Verträge so konstruiert sind und die Industrie so strukturiert ist. Und hier kann man jetzt mit Daten und Transparenz Effizienzen wieder schaffen. So derart, dass eine Versicherung wieder reingehen kann und Sachen versichern kann, die sie vorher nicht versichert hätte. Also insgesamt wird diese Branche effizienter. Es werden OPEX-Kosten gespart. Wir sagen immer, durch die Überwachung der Anlage und in Kombination mit Versicherung im Schnitt können das bis zu 30% OPEX-Kosten sein. Und das sind enorme, enorme Faktoren oder Hebel, die man hat in der Industrie. Wind ist ja schon extrem billig in den Stromgestehungskosten. Und wir können jetzt sogar noch effizienter werden und noch kompetitiver. Und das führt hoffentlich dazu, dass, oder es ist, glaube ich, auch schon so, dass Wind mit Solar und Batterien zusammen die billigste Energiequelle sind und einfach auch ökonomisch wir schon fast so weit sind, dass sich das von selbst trägt und auch gar nicht mehr gefördert werden muss und die Alternativen eigentlich alternativlos sind. Wir sind eigentlich schon an dem Punkt. Deswegen braucht es einen Turbit. Ne? Wir müssen diese Transparenz schaffen. Wir müssen diese Unabhängigkeit, also unabhängig auf die Daten schauen, um diese Effizienzen in der Industrie für alle bereitzustellen.
Also enorm, 30% ist ja eine Riesenhausnummer. Also das ist wirklich transformatorisch, wenn ich das richtig verstehe. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Vielleicht ganz kurz zur Historie nochmal. Du sagst, euch gibt es ja ein paar Jahre schon. Das ist ein Riesenpotenzial, was ihr da entdeckt habt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine Reise, wie das so immer ist, wenn man eine Firma gründet. Am Anfang macht man etwas, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, und dann irgendwann findet man raus, was man wirklich machen muss. Bei uns hat es gestartet mit tatsächlich mit einer Hardware, die überwacht, die Schwingungen der Anlage überwacht und schaut, in welche Richtung sich die Windenergieanlage drehen muss, für die Experten das Thema Yaw Error. Da hatten wir dann Geräte verbaut auf der Anlage, haben unsere eigenen Daten mit einem eigenen Messgerät gesammelt, wurden dann über Mobilfunk an unsere Server gefunkt und haben dann aber auch feststellen müssen, dass es sehr aufwendig ist, Hardware in dieser Industrie zu verbauen, zusätzliche Hardware. Weil du musst Sicherheitszertifikate machen, Sicherheitsschulung machen. Allein das Hinaufsteigen auf der Anlage, kann man sich vorstellen, ist schon sehr aufwendig. Wenn man dort rauf geht, muss man die Anlage stoppen, dann produziert sie keine Energie, also das kostet dann auch wieder. Und dann haben wir uns von dem Thema Hardware eigentlich verabschiedet, weil wir uns angeschaut haben, was können wir denn ohne Hardware denn auch Insights liefern, an Erkenntnissen. Und das ist enorm, was die Entwicklung in der KI uns jetzt alles ermöglicht. Da muss man einfach sagen, hatten wir sehr viel Rückenwind von der Entwicklung in der KI. Jetzt ganz zuletzt auch durch Large Language Modelle. Und andersrum gesagt, die Anlage produziert schon ganz viele Daten. Man muss halt nur an alle Daten rankommen und dann kann man diese ganzen Mehrwerte heben.
Also ihr seid quasi von Hardware auf Software jetzt auf Daten umgestiegen. Kann man das so ganz vereinfacht sagen?
Ja, total, ja.
Das ist eine super Überleitung auch zu unserem Hauptthema, ja, Daten. Und auch wunderbarer, glaube ich, Einschub nochmal. Das, was du gerade erzählst, klingt fast so wie das Paradebeispiel für das, was sich die EU eigentlich auch vorgestellt hat. Nämlich, dass junge Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Startups diesen Datenschutz nutzen in Europa. Aber wirklich als industriepolitische Maßgabe. Also klingt toll. Erinnern uns gerade nochmal, wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Hat ja eine Weile gedauert.
Ja, uns gibt es seit 2017 das müssten jetzt fast 8-9 Jahre sein.
Ja. Wie lange habt ihr gebraucht, um auf die Daten zu kommen, sozusagen zu diesem Schritt?
Ganz am Anfang haben wir mit CSV-Dateien angefangen, der typische Excel-Export. Mittlerweile ist das natürlich hochtechnologisch. Wir verbinden uns mit unserem sogenannten Data Hub. Da gibt es ein Industrieprotokoll, nennt sich MQTT. Das passiert alles in Echtzeit, Hochsicherheit, verschlüsselt. Und auch da gibt es einfach auch, da kann man auch die Branche vorantreiben. Ne? Die Branche ist entstanden aus 10 Minuten Mittelwerten. Technologisch sind wir aber heute eigentlich schon an dem Stand, wo wir wirklich in Echtzeit Daten streamen können und auch tun. Nur nicht jeder Betreiber hat damals die Daten so eingekauft. Genau.
Ja, vielleicht ist das der Moment auch. Sag uns doch mal vielleicht, was deine Idealvorstellung wäre. Welche Daten hättest du denn gerne? Und dann können wir mal rüber projizieren auf den Data Act. Wo kann der uns denn vielleicht helfen?
Ja, also auch um das mit dem zu verbinden, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Unsere Mission ist, die Risiken des Besitzen einer Anlage zu reduzieren. Das heißt, pauschal gesagt, würden wir gerne alle Daten uns anschauen, mit denen wir Schäden erkennen können. Alle Daten, die uns die Transparenz in diese Industrie schaffen. Um jetzt mal konkrete Beispiele zu nennen, sind das schon heute haben wir auch Zugriff zu Daten wie Windgeschwindigkeit, Leistung der Anlage, Temperatur von einem Lager oder auch Temperatur von einem Getriebe. Das sind so Standardwerte in 10-Minuten-Mittelwerten, die eigentlich so die Industrie schon länger sammelt. Damit kann man einen Großteil der Schäden abdecken, aber eben halt nicht alle. Und spannend wird es dann, wenn es in den zeitlich hochfrequenten Bereich geht. Das heißt, nicht 10-Minuten-Mittelwerte, sondern Sekundenwerte oder noch mehr 25-Hertz-Daten von sogenannten Condition-Monitoring-Systemen. Also das sind so Schwingungssensoren, die sitzen dann an einem Lager und dann kann man da Spektren aufnehmen und gucken, ob sich diese Spektren ändern, je nachdem, ob da ein Lager, eine Kugel kaputt geht oder die Zähne von einem Getriebe irgendwie kaputt gehen. So, und diese Daten sind, entweder kauft der Betreiber die ein, meistens hat er dann aber auch gar nicht die Technologie, damit umzugehen. Und manchmal hat er auch vergessen, im Vertrag zu verhandeln, dass er diese Daten bekommt. Und dann ist es nachträglich relativ aufwendig und mühselig, an diese Extradaten zu kommen, diese Condition Monitoring Daten, also CMS nennt man das auch. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ein CMS von einem Triebstrang, also vorne Rotorlager, Getriebe, Generator, Schwingungen und so weiter. Dann gibt es aber auch andere spannende Daten von den Blättern oder von den Blattlagern oder vom Turm. Und also da gibt es eine Menge an Daten, die grundsätzlich anfallen, auf die der Hersteller auch Zugriff hat, die aber so auch gar nicht gespeichert werden, weil entweder das technologisch der Hersteller noch nicht so weit ist, wie eigentlich die allgemeine Softwareindustrie sein könnte, oder weil einfach das Interesse nicht dran besteht. So, aber wenn wir jetzt wieder über die Effizienzen sprechen und über die ganzen Vorteile, die es eigentlich bringen würde, wenn es diese ganzen Daten der Branche verfügbar gemacht werden und auch gut aufbereitet werden, sodass alle halt verstehen, was man damit was das bedeutet, wenn die Daten so aussehen oder anders aussehen, also es ist wichtig, diese Transparenz in die Branche
zu bringen. Alle Daten zu haben. Genau, diese Daten zu haben. Und wenn du sagst, ich habe jetzt hier schon mehrfach gezuckt, also bei Daten eingekauft, vergessen zu verhandeln, und es ist dann schwierig, an die Daten heranzukommen. Mal ganz kurz bei dem letzten, nur nochmal zum Sachverhalt sozusagen, schwierig an die Daten heranzukommen aus technischer Sicht, also ist es schwierig für den Hersteller oder ist es schwierig aus rechtlicher Sicht, weil die Hersteller sich da bisher sperren und dann gehen wir dann, glaube ich, mal rüber zu den rechtlichen Voraussetzungen, die sich ja da durchaus verbessern für die Kunden.
Genau, also dazu muss man ganz stark unterteilen zwischen alten Anlagen und neuen Anlagen. Also alte Anlagen, damit meine ich die Anlagen, die vor 10 Jahren ins Feld gestellt wurden, die haben natürlich die Technik verbaut vor 10 Jahren. Und häufig war da auch noch gar nicht die Idee, dass ich da alle Daten sammeln kann. Da muss man jetzt überlegen, also so Flaschenhals jetzt technischer Natur sind dann vielleicht irgendwie die CPU-Leistungen vom OPC-Server, der diese Daten weiterleitet. Da gibt's manchmal so Sachen, die sind wahr. Und dann gibt's auch einfach, ich sag mal, der Schutz der OEMs untereinander. Die haben natürlich Angst, auch zu Recht, dass jetzt irgendwie eine neue Entwicklung irgendwie ausspioniert wird von einem Konkurrenz-OEM. Und da haben sich die OEMs immer sehr abgeschottet, vielleicht sogar besonders viel in dieser Branche als in einer anderen Branche. Und das ist, ich sag mal so, schade für die gesamte Industrie.
Gut, das sehen wir auch in anderen Branchen, ja. Ne, dass sozusagen man da vorsichtig ist und deshalb jetzt dem gesamten von der EU getriebenen, Datenschätze sind doch da und lasst sie uns doch nicht verfallen, nur weil ihr Angst habt, dass Wettbewerber besser werden. Die Chance, die da drin gesehen wird und wo man vielleicht hinkommt. Vielleicht, Hubertus, zu dir kurz nochmal Background Data Act. Und du hast ja schon angesetzt mit, ihr seid sozusagen das Parade. Herbit ist das Paradebeispiel für ein Startup, was sozusagen eine arrivierte Branche aus sehr, sehr großen Playern mit, ja, auf beiden Seiten ja zum Teil, die Nutzer, die Betreiber sind ja teils auch sehr groß, Energiekonzerne ein bisschen aufzubrechen und zu helfen, diese Transparenz, von der du, Michael, gesprochen hast, zu schaffen. Vielleicht dazu, Hubertus, noch mal kurz.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz die Einordnung. Der Data Act, von dem wir jetzt gleich noch mal mehr hören werden, auch von dir, Martin, ist ja ein EU-Gesetz. Ja, also damit auch die Einordnung auf europäischer Ebene. Und da nochmal der Hinweis darauf, ich glaube, die meisten Hörer haben das auch schon mitbekommen, der Data Act ist ein wesentlicher Baustein von europäischer Industriepolitik. Und zwar einer, die langfristig geplant worden ist, ist die europäische Digital Single Market und die Digitalpolitik der Europäischen Union, die irgendwann, und zwar Mitte der 2010ern, so 2015 spätestens, erkannt hat, wenn wir nicht uns stärken im Bereich der datengetriebene Gesellschaft und Wirtschaft, dann werden wir zerrieben im geopolitischen, in der geopolitischen Auseinandersetzung. Also es ist wirklich Wirtschaftspolitik, aber auch Gesellschaftspolitik, denn dahinter steckt auch der Gedanke, wir wollen eine Digitalpolitik, die unseren Werten entspricht. Und das geht so ein bisschen zurück, der kurze Hinweis, wir haben bei den personenbezogenen Daten, haben wir ja, als das so losging mit Facebook und so weiter 2000, gar nicht gemerkt, was mit unseren Daten passiert. Also wir haben in Europa total verpennt, was mit unseren persönlichen Daten passiert ist, und das, die Geschäftsmodelle sind auch durch. Bei den Industriedaten sollte uns das in Europa nicht nochmal passieren. Und deshalb gibt es diese europäische Digitalstrategie und mit einem Kernbaustein jetzt der Datenstrategie. Und bei der Datenstrategie, ganz simpel gesagt, da gucken wir gleich ins Detail rein, heißt es, bei uns in Europa sollen diejenigen, die die Daten gerieren, auch die vorrangigen Rechte an den Daten haben. Ja, das ist eine Frage des Vertrauens und der Souveränität damit auch der Selbstbestimmung. Und das jetzt übertragen auf die Industriedaten, dazu haben wir jetzt diesen Data End entwickelt, und in dem ist dann eigentlich ganz schön ausgeführt, was das im Einzelnen heißt. Also das ist wirklich im Kern knallharte Industrie- und Gesellschaftspolitik auf europäischer Ebene, um im geopolitischen Wettbewerb zu bestehen. Und da ein letzter Hinweis, ausdrücklich in der Begründung des Data Acts wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir den Datenschatz heben wollen, aber vor allen Dingen auch für die innovativen Unternehmen, die kleineren, die mittelständischen Unternehmen, die Startups, denn da sehen wir ein großes Potenzial, über solche Modelle, wie du sie gerade beschrieben hast, auch Michael, dann Mehrwert für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu schaffen.
Genau, und das hört sich jetzt so an, als sei das ferne Zukunft. Das ist nicht der Fall. Der Data Act, der ist schon in Kraft. Jetzt auch schon über ein Jahr, seit 11. Januar 2024 gibt es den Data Act. Der steht im Amtsblatt der EU und gilt von Portugal bis Schweden. Und er wird eben wirksam in großen Teilen zum 12. September diesen Jahres, also 2025. Und es gibt, sagen wir mal, noch einige Anpassungsnotwendigkeiten, wenn man sich das so anhört, jetzt auch aus der Praxis. Also vielleicht mal ganz kurzes Intro für die, die jetzt eher über den Wind als über das Recht hierher kommen. Es gibt eine ab dem 12. September dann eben eine Pflicht der von, sagen wir mal, Dateninhabern, also von Leuten, die Daten abgreifen. Im Fall der Windturbine ist es eben der OEM, der Hersteller der Turbine zum Beispiel oder irgendwelche anderen Bauteile, die dort verbaut sind, eine Pflicht, den Nutzern, also den Betreibern der Windenergieanlage, die Daten zur Verfügung zu stellen, die dort anfallen. Also so, wie Hubertus gerade gesagt hat, derjenige, der die Daten generiert, indem er die Anlage betreibt, der soll auch zunächst mal Zugriff haben auf alle Daten, die dort anfallen, und zwar weitgehend unabhängig davon, von irgendwelchen technischen Themen. Also wenn der Hersteller Zugriff kriegt auf die Daten, dann kann es ja wohl auch der Betreiber tun. Ja, so ist die Grundlogik, und etwaige technische Schwierigkeiten nach dem Motto, ja, aber wir haben ja nur einen Tunnel zu uns. Wenn wir jetzt den Tunnel für euch öffnen, habe ich im anderen Zusammenhang bei anderen Mandanten gehört, ja, dann ist es ja auch ein Sicherheitsthema. Ja, diese Sicherheitsthemen, dem müsste sich der Hersteller eben widmen und muss dafür sorgen, dass die Kunden, dass die Betreiber einen Anspruch haben. Und dann das wohl schärfste Schwert im Data Act, wenn man so möchte, ist ziemlich versteckt, Artikel 4 Absatz 13, wer da mal reinschauen möchte. Die Hersteller dürfen dann eben ab diesem Zeitpunkt die Daten zu eigenen Zwecken nur noch nutzen, wenn sie eine eigene Rechtsgrundlage haben. Das heißt, sie müssen sich das Recht, diese Daten zu nutzen zu dürfen, einräumen lassen. Sie müssen dies sozusagen erkaufen. Und da dreht sich in gewisser Weise der Spieß um. Ja, Michael hat vorhin gesagt, ja, da haben die nicht aufgepasst beim Verhandeln, haben die Daten nicht gekauft. Der Data Act dreht das genau um und sagt, andersherum wird ein Schuh draus. Die Hersteller müssen die Daten, wenn man so möchte, kaufen. Ob das dann jetzt immer den Marktgegebenheiten entspricht, dass dort dann auch eine Gegenleistung fließt, sei mal dahingestellt. Aber die Grundidee ist tatsächlich, also Berechtigter an den Daten, die dort anfallen, ist erst einmal der Betreiber, der Nutzer der Anlage, und die Hersteller können sich entsprechende Rechte versuchen zu holen, indem sie eben zum Beispiel über Wartungsverträge oder eben über Datenlizenzverträge, wie sie dann eben angedacht sind, sich diese Rechte einräumen lassen, um überhaupt das zu machen, was sie seit vielen, vielen Jahren machen. Ja, und das ist schon so ein bisschen ein Paradigmenwechsel in vielen Branchen und ja offensichtlich, Michael, auch in eurer Branche, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, richtig. Also es ist schon ein Paradigmenwechsel, aber ich möchte auch an dieser Stelle ganz stark betonen, es ist kein Gegeneinander. Der EU Data Act führt nicht dazu, dass jetzt um die Daten in Anführungsstrichen gekämpft werden soll, sondern er soll dazu führen, dass alle Beteiligten, auch die Hersteller, davon profitieren, dass diese Daten freier geteilt werden. Und warum ist das so? Weil halt durch das mehr Teilen der Daten Drittunternehmen, die sich sehr spezialisiert haben darauf, mit Software auf diese Daten zu schauen und mit KI und mit modernen Methoden, dass die das eben halt ein bisschen besser können als Hersteller. Und dadurch alle davon profitieren am Ende des Tages. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Denn auch wir, wenn wir etwa einen Schaden finden, dann sprechen wir auch zusammen mit den Herstellern und gehen in den Dialog rein und schauen, was können wir gemeinsam tun, um alle Interessen zu wahren. Weil nur so funktioniert die Branche ja auch nachhaltig zusammen. Wenn jetzt irgendwie wir brauchen die Hersteller, wenn die pleite gehen, dann können wir keine Windräder mehr bauen. Also ich glaube, das ist nicht nur in der Windindustrie so, sondern in jeder Industrie. Und das ist eine Riesenchance, quasi eine neue Regeln des Geschäftes um Daten herum zu erzeugen und dadurch einfach ein Ökosystem herum, um die Daten zu bauen und die Daten als Grundlage zu nehmen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, dass neue Startups entstehen, neue Geschäftsmodelle insgesamt.
Ja, danke dir. Das ist super spannend, Michael, was du gerade erzählst. Du arbeitest ja, wie du vorhin berichtet hast, mit den verschiedenen Stakeholdern, mit den verschiedenen Beteiligten des Ökosystems zusammen. Tatsächlich, die verschiedenen Beteiligten reden darüber, wie sie mit den Daten umgehen bereits, und ihr in der Mitte versucht zu vermitteln, oder wie muss man sich das vorstellen? Denn auf den ersten Blick sieht das nach einem Konflikt aus, und das ist wunderbar zu hören, weil das ist genau im Sinne der EU eigentlich auch, der EU-Strategie, ja, hier ein Ökosystem zu entwickeln, wo alle von den Daten profitieren. Wie muss man sich das vorstellen bei euch?
Ja, genau, also man kann natürlich jetzt die Annahme treffen, okay, ich bin Hersteller, ich habe die Anlage designt, ich habe die gebaut, ich weiß eigentlich am besten, wann wie was kaputt geht. Das mag so historisch gewesen sein, aber nun habe ich ja verschiedenste Anlagen im Feld. Ich habe verschiedenste Bedingungen, Wetterbedingungen und so weiter. Ich habe verschiedene Anlagentypen. Es ist unglaublich komplex, diese Überwachung zu machen. Und da braucht man erstens einen großen Datenpool, und die Betreiber, die haben verschiedene Anlagen im Portfolio und müssen das mit verschiedenen Prioritäten managen. Auch einfach, warum haben sie verschiedene Anlagen? Weil sie einfach streuen wollen, ihr Risiko. So, was will ich hier sagen an der Stelle? Es ist sehr, sehr komplex und es ist besser, das sehen wir einfach in der Erfahrung. Wir erkennen teilweise Schäden, die der Hersteller so nicht auf dem Schirm hat. Die Hersteller sind, ich sage mal so, die Hersteller sind gut mit Hardware, aber nicht gut mit Software. Und da hilft es halt, sich wenn jemand eine Firma, die sehr spezialisiert ist auf Software und KI, auf diese Daten raufschaut, die findet oft andere Dinge und vielleicht auch mehr Dinge als ein Hersteller. Aber ich will erstmal vorsichtig sein und sagen andere Dinge. Und wenn man dann diese beiden Bilder übereinander legt, dann profitiert die gesamte Branche davon.
Gleichwohl scheint es doch so zu sein, also das ist dann möglicherweise das Zielergebnis, aber ja, jetzt ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass man die Hersteller schon ein bisschen, sagen wir mal, schieben muss, dass sie das genauso sehen. Ne? Sprich, ihr kommt doch ins Spiel über die Betreiber, ist eine Frage. Also schon, die Betreiber sorgen dafür und die bezahlen euch ja auch für den Service, den ihr dort anbietet, weil die ja in erster Linie davon profitieren, dass sie wissen, ja, Predictive Maintenance, whatever sich dann daraus konkret ergeben mag. Und dann ist doch eigentlich die Zusatzfrage, könnt ihr die Daten, die ihr von verschiedenen Betreibern erhaltet, noch anderweitig nutzen, um sie zu monetarisieren, daraus eigene Geschäftsmodelle möglicherweise zu machen, zu schauen, so eine Windenergieanlage ist ja ein komplexes System. Du hast vorhin schon gesagt, da euer kleinen Kasten reinzustellen, ist ein Riesenaufwand. Da spielen ja auch verschiedene Hersteller mit rein, ihr habt möglicherweise aus euren Daten ergeben sich dann Interoperabilitäten oder auch eben Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Produkten, die man denkt, eigentlich ist es noch nie aufgefallen. Da können ja schon auch, sagen wir mal, unangenehme Wahrheiten lauern. Ne? Wie geht ihr damit um und habt ihr derzeit schon ein Modell, sagen wir mal, aus den aggregierten Daten ein Business Case zu machen?
Ja, ich würde meine Antwort mal versuchen, in zwei Teile zu unterteilen, weil am Anfang hast du ja gefragt, vielleicht auch, wie läuft so diese Kommunikation zusammen mit dem Hersteller ab und wie kann man in Anführungsstrichen gehört werden? Ganz einfach, indem man dem Hersteller Mehrwert liefert. Und wenn wir Dinge finden, die der Hersteller jetzt so nicht auf dem Schirm hat, Ich sage jetzt mal, ein zugesetzter Lüfter von einem Generator, um mal so ein Bild zu zeichnen. Das wäre mit herkömmlichen Methoden und nicht den super high advanced KI-Methoden nicht so schnell zu erkennen gewesen. Dann hätte das dazu geführt, dass der Hersteller irgendwann mal einen Stillstand hat, dann extra hinfahren muss, das nicht entdeckt hat, vielleicht auch nicht das richtige Werkzeug mit dabei hat und so weiter. Und solche Schäden summieren sich halt einfach. Das sind so oftmals auch die kleinen Dinge. Die ganz großen Schäden, wie so ein Lagerschaden und so weiter, hat er dann vielleicht auch schon auf dem Schirm, wartet aber mal ein bisschen, weil, wie gesagt, er seine Verträge optimieren möchte. Und vielleicht ist es ja auch insgesamt gut, die Anlage aber noch weiter laufen zu lassen, bis es dann halt gar nicht mehr geht und dann tauscht man das aus. Aber wir als Vermittler, als unabhängiger Transparenzschaffender in der Mitte, schaffen erstmal eine Grundlage, über die man diskutieren kann. Es sind dann nicht mehr Meinungen und ich glaube, was macht denn da der Hersteller, sondern ich als Betreiber habe wirklich jetzt die Transparenz und kann wirklich mich auch konzentrieren auf die Anlagen, die wirklich einen Schaden haben, wo wirklich etwas ist. Genauso kann der Hersteller, wenn wir denen etwas kommunizieren, dann kann er darauf vertrauen, das machen wir nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei, sondern das haben wir wirklich überprüft. Und somit entsteht dann halt Vertrauen in der Branche. Und das heißt, im Endeffekt profitiert der Hersteller davon und der Betreiber, weil einfach durch die Transparenz eine andere Gesprächsgrundlage einfach da ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
Der zweite Teil war eigentlich, ergeben sich jetzt aus den aggregierten Daten schon Geschäftsmodelle? Also aus den, den Daten, die ihr über verschiedene Anlagen und verschiedene Betreiber und verschiedene Hersteller hinweg ermittelt?
Ja, also ein in Anführungsstrichen Geschäftsmodell, was daraus wirklich höchst innovativ, muss man so sagen, entstanden ist, ist die Kooperation mit Versicherungen. Dadurch, dass wir als Turbit sehr viel Erfahrung haben, Schäden an Anlagen zu erkennen und das auch sehr zuverlässig über Software tun und damit wiederholbar in einer hohen Qualität tun, kann eine Versicherung sagen, okay, ich kann darauf jetzt aufbauen und vertrauen und kann deswegen die Prämien von einer Versicherung entweder leicht erniedrigen oder ich erhöhe den Versicherungsumfang der Anlage. Und das führt dazu, dass Anlagen, besonders jetzt große und neue Anlagen, versicherbarer werden und dadurch auch finanzierbarer werden. Womit dann letztendlich auch Banken sagen, okay, wenn ich jetzt hier diesen letzten Teil versichert habe, dann fordere ich weniger Eigenkapital ein. Dann habe ich mehr Kapital, was wieder reinvestiert werden kann in die Windenergiebranche und in Erneuerbare insgesamt. Und das führt einfach zu einer Beschleunigung des Ausbaus. Das mal so in einer Nussschale erklärt.
Sehr gut, ja.
Das ist definitiv ein neues Geschäftsmodell, was hier entstanden ist. Da arbeiten wir zusammen mit dem HDI Global auch anderen Versicherungen. Und das ist eine wahnsinnige Innovation, die durch die Branche gerade geht. Durch Daten.
Ja. Prima. Siehst du denn, das wäre vielleicht, wenn wir ein bisschen aufs Zielgerade einbiegen, jetzt schon oder auch erst Verbesserungen in dieser Hinsicht durch den Data Act? Also kannst du mit Erfolg zu Betreibern gehen und denen sagen, ne, ihr seid hier, ihr habt vielleicht vor 10 Jahren schlecht verhandelt, aber heutzutage gibt dir sozusagen das Gesetz eine Handhabe und sprechen die jetzt schon mit den Herstellern und sagen, sag mal, wie wollt ihr eigentlich realisieren, dass wir unsere Daten bekommen?
Ja. Also wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet zum EU Data Act, um genau diese Themen zu besprechen, weil der September ist sehr schnell da, der wird sehr schnell kommen. Und da geht es einerseits darum, das genau zu verstehen, was sich jetzt ändert, aber auch vorab gut zu kommunizieren mit dem Hersteller und auch die Hersteller schon mal darauf hinzuweisen, du, in ein paar Monaten, wissen wir ja alle, haben wir Anspruch auf diese und jene Daten und wir haben auch einen Anspruch zu erfahren, welche Daten denn gesammelt werden. Also lass uns doch bitte heute schon mal überlegen, wie wir die Datenübertragung gestalten wollen, damit wir dann nicht alle überrumpelt werden. Und das machen wir in einem Dialog auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir die jetzt alle überrumpeln im September, übrigens ab heute kriege ich diese Daten, sonst gibt es eine Klage, so wird das nicht funktionieren. Und das wollen wir alle nicht, sondern wir müssen gemeinsam arbeiten und aber eben halt auch die Ansprüche, die jetzt entstehen, dann auch in die Branche reintragen, damit eben halt diese neuen Geschäftsmodelle entstehen können. So, also da arbeiten wir in der Arbeitsgruppe zusammen und ja, die Gespräche haben sich durchaus geändert. Also ich verstehe die Sorgen der Hersteller, dass man geistiges Eigentum schützen will. Und da müssen wir auch eine Lösung finden für die Bereiche, die es dann auch wirklich betrifft. Auf der anderen Seite kann man halt auch argumentieren, es ist halt ein neuer Standard, diese oder jene Daten zu teilen. Also alles, was man dann daraus erkennen kann, in Anführungsstrichen, ist dann halt nicht mehr schützwürdig. Also ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine Windgeschwindigkeit oder so hoch aufgelöst zu bekommen, das wird einfach Standard sein. Genau, also da muss man sich so ein bisschen austarieren und da sind wir sehr viel im Dialog. Und das ist das Wichtige, jetzt einfach sich jetzt schon drum zu kümmern, weil die Zeit rennt.
Dialog ist gut. Ne? Ich habe, wie gesagt, wir machen es ja nun viel, auch auf Betreiberseite. Da ist es nicht in allen Branchen so, dass die dann da so aufgeschlossen sind. Wir hören auch viel Unverständnis teilweise. Hersteller, die sich mit dem Gesetz da noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Aber natürlich diese vermeintlichen Hürden, also Geschäftsgeheimnisschutz, den du gerade angesprochen hast, ja, aber man kann wird sicher nicht sagen können, dass die Windgeschwindigkeit an einer Anlage irgendwie einem Geschäftsgeheimnis unterliegt, und es bleibt natürlich trotzdem so, dass es je kooperativer man dort ist, je eher Hersteller auch erkennen, dass es für sie einen Vorteil haben kann, dort jedenfalls mal einen Teil zu teilen, umso eher werden sie dazu auch bereit sein. Da muss man so. Das scheint mir schon sinnvoll zu sein und das.
Das ist wirklich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist wirklich ganz wichtig. Wenn der EU Data Act ein Erfolg sein soll, und ich glaube, das ist er schon, und nicht nur auch für die Windenergiebranche gesprochen, sondern für alle Branchen eigentlich gesprochen, dann muss man darauf achten, dass alle Beteiligten davon profitieren, auch diejenigen, für die sich das jetzt radikal ändert, nämlich die Hersteller. Und da glaube ich ganz fest dran, weil Transparenz und mehr Daten führen zu neuen Geschäftsmodellen. Das ist einfach so. Und selbst wenn es jetzt noch ein Jahr dauert, wenn dann erstmal die Daten da sind, aber das wird ganz automatisch dazu führen, da bin ich fest von überzeugt.
Du hast ja auch angedeutet, dass es schon durchaus Tendenzen auf der OEM-Seite gibt, sich zu öffnen, glaube ich. Nicht? Das wird interessant, den Markt zu beobachten, wer da auch vielleicht in Vorleistung oder die ersten Schritte geht, mehr Daten anzubieten. Ja. Könnte man ja vorstellen, dass deren Geschäftsmodelle sich zum Teil verändern werden, indem sie auch sehr viel mehr proaktiv Daten anbieten.
Richtig. Ja, in Kombination mit dem, was wir jetzt in den Markt reinbringen, kann man als Hersteller ja auch überlegen, möchte ich eine Anlage auf den Markt bringen, die ganz wenig Daten zur Verfügung stellt und dadurch vielleicht nicht so gut versicherbar ist, nicht so gut finanzierbar ist, oder möchte ich eine Anlage auf den Markt bringen, die sehr transparent Daten liefert und dadurch als Kostenpunkt und als Investitionsprojekt viel attraktiver ist als eine Anlage ohne viel Daten. Also da glaube ich.
Sehr guter Punkt und zeigt eindrücklich, dass das wohl auch kein so richtiges Zurück mehr geben wird. Ne? Jetzt, wir haben ja schon auch die ersten Branchen, wo die Hersteller seit vielen, vielen Jahren einfach Daten abgreifen, weil sie es können, ohne dass sie da wirklich viel machen mit. Und da war jetzt der erste Impuls, ach nein, dann schalten wir halt diese Datenquellen ab, die brauchen wir eigentlich gar nicht, dann müssen wir sie auch nicht teilen. Das ist aus heutiger Sicht und gerade mit eurem KI-gesteuerte Software, wo es immer gut ist, Daten zu haben, dass dies nicht der richtige Weg sein kann oder sollte, scheint auf der Hand zu liegen. Und wenn sich dann unmittelbare monetäre Folgen noch dran knüpfen, zum Beispiel Versicherbarkeit, zum Beispiel Finanzierbarkeit, wie in eurem Beispiel, dann ist es natürlich fast zurück zum Anfang und deinem Satz, Hubertus, von dem Paradebeispiel, von einem Startup, von einer Branche auch, die aufgrund des Data Acts das Potenzial hat, sich da nochmal neu zu erfinden in diese Richtung.
Ja, gute Zusammenfassung.
Prima. Sehr gut. Ja, ich glaube, aus meiner Sicht sind wir einmal durch die Punkte durch, die wir da ansprechen wollten. Data Act als Chance ist, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Wollt ihr noch was ergänzen? Hubertus, noch ein flammendes Plädoyer für den Data Act vielleicht?
Nein, ich glaube, das war optimal von Michael. Er muss das Plädoyer im Grunde halten, weil er aus der Praxis berichtet. Und das Spannende, glaube ich, hier, was hier durchgekommen ist, sind zwei Dinge. Das eine, das Entstehen von neuen Geschäftsmodellen, also dieser Hinweis, dieser kleine Exkurs auf die Versicherung. Ich glaube, das hat mal vielen die Augen geöffnet, welche Skalierungseffekte auch besteht. Also wenn wir es schaffen, tatsächlich durch das bessere Nutzen von Daten mehr Investitionspotenzial zu nutzen, ja, dann hat man da auch eine politische Dimension. Und das ist wiederum der Schlussstrich Schritt zurück zur EU. Das genau wünscht sich ja auch die EU. Ne? Potenziale freisetzen. Die Daten sind im Wesentlichen da. Sie müssen freigesetzt werden. Und dass das kooperativ, das ist mein zweites Fazit hier aus dem Gespräch mit dir, Michael, dass das kooperativ passieren soll und nicht konfrontativ und dass das auch schon zum Teil so passiert, ist extrem erfreulich und macht Mut.
Ja, danke. Ich finde, es ist eine wahnsinnig aufregende Zeit. Wir stehen erst am Anfang von dem, was wir an Daten anschauen und was wir noch alles anschauen könnten und wie welche Potenziale da rauskommen können noch in Zukunft auch. Also vielen Dank einfach auch für die tolle Diskussion.
Prima, ja, danke euch beiden. Mir lag die ganze Zeit noch ein Gedanke, schwirrte mir noch im Kopf herum von wegen Standards und Daten in einem standardisierten Format zur Verfügung stellen. Auch da braucht's ja die Kooperation. Ne? Also da werden wir nicht, hoffentlich nicht klagen müssen darauf, dass Daten nicht als kommagetrennte CSV-Dateien übermittelt werden oder ohne Beschreibung, sondern dass sie eben in einem von dir schon angesprochenen, Michael, Industriestandard exportiert werden und dann eben auch zur Verfügung gestellt werden, dass man da eben auch eine Einigung braucht mit den Herstellern und auch Branchen innerhalb der Branche ist klar. Prima, ja, ich glaube, jetzt haben wir dreimal Fazit gemacht. Sehr schön. Folge 73 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist damit im Kasten. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann abonniert am besten, weil wir in den nächsten Wochen noch ein paar weitere Folgen zum Data Act, vor allen Dingen mit dem Blick in die Praxis, machen wollen. Ein, zwei Sachen haben wir da jetzt schon in der Pipeline, ein paar mehr werden vielleicht noch kommen. Darüber werdet ihr automatisch informiert, wenn ihr den Podcast abonniert. Nochmal herzlichen Dank, Michael und Hubertus.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao. Ciao.
Ciao.
Ciao.